nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit einem Blick auf das kommende Jahr. Das Golfjahr 2018 ist vorbei, aber das Jahr 2019 lässt ja gar nicht mehr lange auf sich warten. Und da gibt es einige Dinge, auf die wir uns freuen können, auf die wir vorausblicken, die sicherlich dann für Schlagzeilen sorgen werden im neuen Jahr. Und wir gucken auf 10 davon hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, das 2018er Jahr, das haben wir ja schon zusammengefasst, darauf haben wir zurückgeblickt, jetzt blicken wir voraus. 10 Punkte haben wir uns rausgesucht, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen, und starten wir doch auch mit dem 10. Punkt. Sprechen wir über das, was ab 1.1. dann neu sein wird, nicht nur für die PGA Tour, nicht nur für die European Tour, die Ladies, und sondern auch für uns Amateure, für alle im Grunde, denn Desiree, es gibt neue Regeln und die zielen in erster Linie auch mal darauf ab, das Spiel dann mal ein bisschen schneller zu machen. Also Slow Play keine Chance, und dafür gibt es ein paar Änderungen.
Ja, das ist aber auch ehrlich gesagt überfällig gewesen, und ich persönlich unterstütze das sehr. Zum einen wurde ja der Regeltext, das jetzt noch vorab, ja schon mal verkürzt, also wirklich von 34 auf 24 Regeln. Durch diesen Wust kommt man auch, also wenn man sich nicht dauernd mit beschäftigt, wirklich meistens nur sehr, sehr mit Umwegen durch. Insofern ist das schon mal auf jeden Fall eine bessere Umstrukturierung. Und ganz definitiv geht es natürlich darum, dieses Spiel schneller zu machen, auch unter dem Aspekt, dass natürlich der Zulauf zum Golfsport immer dadurch begrenzt ist, dass natürlich ein normaler, möglicherweise sogar arbeitender Mensch natürlich nicht zwingend immer Zeit hat, sich da 4,5 Stunden auf dem Golfplatz rumzutreiben, plus Hinfahrt, plus Rückfahrt. Und deswegen soll das einfach beschleunigt werden. Und das, was eben da für uns alle in den Clubs jetzt ansteht, was bei uns im Club sogar schon praktiziert wurde, ein bisschen vorauseilend, das ist das sogenannte Ready Golf. Das heißt einfach, dass im ganz normalen Zählspiel nicht mehr ganz gewissenhaft die Reihenfolge eingehalten wird, wer ist am weitesten weg vom Loch, sondern dass einfach der spielt, der, also im Sinne einer sinnvollen Übung natürlich noch, aber dass der spielt, der bereit ist zum Schlag und nicht jetzt kunstvoll noch ewig warten muss, bis ein paar Meter entfernt der andere dann überlegt hat, was er für einen Schläger nimmt. Und insofern ist das, denke ich, für uns alle das, was auf jeden Fall am spürbarsten sein wird.
Da trägt dann auch dazu bei, dass man zum Beispiel beim Putten den Flaggenstock drin lassen darf. Auch das ist eine neue Regel. Und natürlich die Zeit, um einen abhanden gekommenen Ball zu suchen, die ist mittlerweile dann auch etwas mehr begrenzt worden, auf 3 Minuten zusammengestrichen. Also man muss sich beeilen, man darf nicht mehr stundenlang im Unterholz wühlen.
Was sowieso nichts bringt, ich kann das gar nicht verstehen, dass man das macht. Ich meine, klar, es ist natürlich irgendwann auch finanziell schmerzhaft, wenn man nur Bälle verliert, das ist schon klar. Und ich freue mich auch immer, wenn meistens zuvorkommende Herren im Flight dann irgendwie meine Bälle suchen, wenn sie dann mal irgendwo im Unterholz sind. Aber grundsätzlich ist es halt eine Zumutung, wenn da einer wirklich stundenlang dann irgendwie guckt, ob er seinen Ball nicht doch noch findet. Das hält einfach den ganzen Betrieb auf, auch wenn du durchspielen lässt, weil auch so eine Durchspielaktion ja einfach insgesamt Unruhe reinbringt. Und deswegen ist das auch eine gute Sache. Und was natürlich sehr interessant wird, auch im Hinblick jetzt aufs Profigolf, weil im Amateurbereich wird das, glaube ich, jetzt nicht ganz so signifikant sich auswirken, das ist die Empfehlung. Aber diese Empfehlung wird, glaube ich, schon verfolgt werden. Wir kennen ja die Clock auf der European Tour auch schon, dass jeder Schlag nicht mehr als 40 Sekunden dauern soll. Also sprich, dass du nicht eine ewige Pre-Shoot-Routine haben sollst. Wir haben ja einige so Spezialisten, gerade speziell auf der PGA Tour, die sich da wahnsinnig viel Zeit lassen und damit auch, ehrlich gesagt, die Mitspieler beeinträchtigen. Und dem soll so ein bisschen der Kampf angesagt werden. Und ich glaube, das ist auch wirklich mehr als überfällig. Und dann haben wir vielleicht da auch ein bisschen schnelleren Ablauf. Ich meine, es muss nicht jeder so über den Golfplatz preschen wie Rory McIlroy, wenn man ihn dann lässt. Also wenn er keine Hindernisse im Weg hat. Aber also ich finde es toll, aber ich meine, das ist schon klar, dass es da Leute gibt, die sich ein bisschen mehr vielleicht noch irgendwie drauf einstimmen wollen und eine andere Pre-Shot-Routine haben. Aber was da zum Teil manchmal geboten wird, mit nochmal dreimal abbrechen und nochmal zurückgehen und überlegen und hin und her, das soll jetzt einfach eingegrenzt werden.
Ja, wir meinen dich, Kevin Na.
nicht nur. Da aber ist auch leider Herr Spieth manchmal mit dabei.
Ja.
Und auch andere durchaus nicht unbekannte Namen. Also nicht nur der arme Kevin Na, wobei er Ich glaube, er hat sich auch jetzt wirklich schon gebessert, aber er hat natürlich vor ein paar Jahren auch wirklich den Vogel abgeschossen. Ja. Das siehst du im Fernsehen gar nicht, weil ja, du natürlich das nicht freiwillig überträgst. Also da hält er keine Kamera drauf, wenn der da 20 Mal hin und her macht. Da kriegst du ja eh, also das, was schon langsam aussieht im Fernsehen, ist ja nur der letzte Teil dieser ganzen Aktion. Ja. Insofern, nee, wollen wir nicht.
Lieber nicht über Jordan Spieth. Der hat manchmal schon durchaus Grund, warum er zumindest in der letzten Saison dann ein bisschen länger für seine Schlagprozeduren brauchte, auch wenn es am Ende nicht viel genutzt hat. Wir haben in unserem Jahresrückblick ja auf ihn dann auch Bezug genommen, werden später bei uns natürlich für 2019 auch nochmal Bezug auf ihn nehmen. Aber auf jeden Fall, die neuen Regeln, die sind dafür da, dass das Spiel schneller wird. Man darf jetzt aber auch, das könnte das Spiel dann wieder etwas verlangsamen, Spike-Marken ausbessern. Überall auf dem Grün.
Ja, aber das ist zur Pflege des Golfplatzes durchaus sinnvoll. Insofern, also die Zeit kann man investieren. Das ist sowieso was, wo ich, also nochmal ein ganz kurzer, nerviger Aufruf. Ich weiß, es kommt immer so oberlehrerhaft rüber, aber Leute, bitte, 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 was manchmal auf Grüns da noch irgendwie an Marken übrig ist, was da nicht rausgemacht wird, das ist unfassbar. Und das ist so unglaublich schädlich für den Platz und es ist auch natürlich fürs Spiel mehr als beeinträchtigend, wenn dann das so eine Buckelpiste wird dann auf dem Grün. Deswegen, Leute, macht bitte eure Pitchmarken raus. Also das ist das allererste, woran man denken sollte, wenn man aufs Grün geht und dann eben seinen Ball da irgendwo gelandet sucht. Und das kommt einem ja selber dann irgendwann praktisch wieder zugute, weil es ist ja zum großen Teil spielt mit dem eigenen Club und macht einfach nur einen Platz damit kaputt.
Das soll doch auf jeden Fall nicht sein, deshalb haltet euch bitte an diese Regel. Und wie die neuen Regeln dann tatsächlich umgesetzt werden ab 1.1., das werden wir dann bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de natürlich dann auch sicherlich ausführlich in jeder Woche zu würdigen wissen. Wir kommen von der 10 auf die 9, unsere 9. Station bei den 10 Dingen, auf die wir uns 2019 freuen, die Serie. Und das ist Bernhard Langer, über den haben wir ausführlich in unserem Jahresrückblick 2018 gesprochen, ihn erneut zum Dominator auf der Champions Tour erklärt. Und ich würde jetzt mal sagen, das wird bei Bernie sicherlich so weitergehen. 38 Siege hat er auf dem Konto, 45 die Villa knacken von Hale Irvine. Er wird es wahrscheinlich nicht in diesem Jahr schaffen, aber er wird in diesem Jahr dem guten Hale etwas weiter auf die Pelle rücken.
Ja, also würde ich mal hoffen zumindest und das spricht alles dafür. Bernhard Langer ist ja einfach konstant in super Shape. Und er hat diese Motivation, die absolut Role Model mäßig ist. Also das Vorbild, was er gibt, das kannst du gar nicht ersetzen. Einfach diese Leidenschaft auch im hohen Alter. Und das muss man jetzt in dem Fall im Sportbereich bei einem über 60er sagen dürfen. 60-Jährigen. Das ist einfach Wahnsinn, wie er immer noch danach strebt, sich zu verbessern oder einfach bestimmte Dinge zu knacken beim Golfspiel und sein Spiel eben auf höchstem Niveau zu halten und den Spaß, den er dabei noch hat. Könnt ihr auch sagen, meine Güte, ich habe so viel Golf gespielt in meinem Leben, ich mag es nicht mehr. Macht er nicht zu unser aller Freude. Und ich denke, dass er diese 38, also die 40er-Marke wird er jetzt auf jeden Fall mal angreifen in dem kommenden Jahr. Und Hale Irvine, ja, also es ist nicht ausgeschlossen, dass er den auch noch knackt irgendwann.
Bis zur Rente wird er es schaffen. Die Frage ist nur, wann fängt die Rente an? Bei Bernhard Langer glaube ich nicht, dass sie in den nächsten Jahren irgendwann kommen wird. Der wird noch weiterspielen und wir freuen uns natürlich drüber, wenn wir ihn sehen, wenn wir über ihn berichten können und wenn wir über Siege berichten können von Bernhard Langer. Unsere Nummer 8 in den 10 Dingen, auf die wir uns 2019 freuen, das wird das Duell zwischen Lexi Thompson und Ariya Yutanugan auf der LPGA-Tour sein. Das nahm ja zumindest jetzt zum Ausklang der Saison Form an, dass es zumindest für 2019 ein Duell sein könnte. In diesem Jahr war es das über weite Strecken noch nicht, weil Ariya Yutanugan einfach so weit vorweg marschierte, ja auch alle Wertungen des Jahres, ob es die Rolex Women's World Golf Rankings waren oder Player of the Year oder Race to CME Globe, sie hat ja alles abgeräumt, außerdem 3 Turniersiege geholt, darunter ja auch die US Women's Open, also richtig dominiert auf der Tour. Aber Lexi Thompson mit dem Ausklang zum Jahresende beim CME Globe Jahresendturnier hat sie auch wieder zugeschlagen, ihre schwierige Zeit überwunden. Das kann ein sehr spannender, sehr geiler Zweikampf werden und ich möchte nicht ausschließen, dass da nicht noch ein paar Damen noch reinstoßen können.
Ja gut, wir haben natürlich im Damengolf eine breite Masse an Spitzenspielerinnen, die jederzeit in der Lage sind, da natürlich Major-Titel und auch alle anderen Titel zu gewinnen. Wenn wir jetzt Ariya Yutanugan und Lexi Thompson erwähnen, haben wir ja die komplette südkoreanische Phalanx noch gar nicht irgendwie in Betracht gezogen, die dann nicht zu unterschätzen ist, die in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so dominant war, wie sie in den vergangenen Jahren war. Aber es gibt im Damengolf wirklich eine ganze Reihe an beeindruckenden Spielerinnen und ich bin mir sehr sicher, dass in der kommenden Saison neben Lexi Thompson und Arya Jutta Nugan da noch ein, zwei, drei Namen aufpoppen, die wir vielleicht auch schon kennen. Das kann auch jederzeit sein, dass Lydia Ko den Touch wiederfindet, den sie ja verloren hat. Auch so ein Fall, dass jemand Weltranglisten-Erste wird und auf dem Gipfel des Erfolges zu viel meiner Ansicht nach ändert und dann einfach das Gesamtpaket damit so ein bisschen beschädigt. Die ist grundsätzlich auf dem Weg nach oben, ist jetzt noch weit von ihrer bisher, nicht bisherigen, sondern von ihrer einstigen Form entfernt. Aber vielleicht kommt sie ja auch wieder zurück. Wir haben Brooke Henderson noch in the mix, die Kanadierin. Wie gesagt, die ganzen Südkoreanerinnen, das sind so viele, die brauche ich gar nicht aufzuzählen. Und meistens kommt dann doch nochmal ein Name um die Ecke, mit dem wir jetzt gar nicht rechnen. Insofern, ich glaube, auf der Damentour wird das sehr, sehr interessant. Und im Prinzip ja diese Wiederholungsgeschichte letztes Jahr, Lexi Thompson, das Nachsehen, große Tragik im Schlussturnier, aber dafür hat sie da Jahreswertungen gewonnen. Dieses Jahr hat Jutta Nugan die Jahreswertungen gewonnen, Lexi Thompson dafür das Einzelturnier und eben dieses Comeback von ihr. Also das ist schon so eine Geschichte, die sich, denke ich, auch im nächsten Jahr fortspinnen wird. Und für die Amerikanerin wäre es sowieso wichtig, dass Lexi Thompson sich da weiter nach oben bewegt, weil ja der Solheim Cup ansteht, der dann letztendlich in Schottland stattfinden wird. Und die Amerikanerinnen brauchen da natürlich ein schlagkräftiges Team. Sind zwar auch bei den Damen natürlich haushoch überlegen von der Papierform her gegenüber dem europäischen Damenteam. Aber das amerikanische Team ist auch so ein bisschen am Schwächeln und da ist eine starke Lexi Thompson mit Sicherheit ein gutes Zugpferd.
Und wir wissen ja vom Ryder Cup, der Favorit auf dem Papier muss nicht am Ende der Sieger sein. Das hat ja der Ryder Cup in Paris eindrucksvoll bestätigt. Wir kommen von der 7 in unserem Countdown von der 8 auf die 7 in unserem Countdown, nämlich zum Kampf um die Nummer 1 in der Herren-Weltrangliste. Und das war ja schon ein Auf und Ab im Jahr 2018. Justin Rose, Brooks Koepka, wieder Justin Rose, jetzt am Ende wieder Brooks Koepka. Das waren Nuancen, die beiden da im Punktesystem der Weltrangliste trennen. Es wird wahrscheinlich dann im neuen Jahr auch nochmal so weitergehen, zunächst zumindest. Irgendwann wird sich die Spreu vom Weizen vielleicht trennen oder vielleicht kommt auch noch jemand noch da rein, mischt da oben dann noch mit. Kann spannend werden.
Mit Sicherheit. Also ich bin mir sehr sicher, dass da einfach das Feld doch so nahe zusammenliegt. Also wir haben Dustin Johnson, der jetzt in dieser Saison so ein bisschen nachgelassen hat zum Schluss hin, alles auf einem hohen Niveau natürlich, um Gottes Willen, aber jetzt einfach, wenn wir jetzt mal von der Nummer 1 ausgehen. Wir haben Justin Thomas, der darum kämpft. Wir haben Bryson DeChambeau so ein bisschen in der Hinterhand, der auch letztendlich ein Anwärter ist, vielleicht eher ein ungewöhnlicher Spieler, aber der auch natürlich tolle Ergebnisse, speziell am Ende der letzten Saison gezeigt hat. Und dann ist natürlich auch mal die interessante Frage, was ist eigentlich mit Jon Rahm, was ist mit Rory McIlroy? Sind die da in der Lage, auch mal wieder vorne reinzustechen? Bei Rory McIlroy ist es überfällig, wirklich deutlich überfällig, dass der mal wieder in Schuss kommt und mal wieder wirklich Ergebnisse auf den Platz bringt. Auch ja letztendlich ja ein bisschen beeinträchtigt durch Equipmentwechsel, was so jetzt so am Rande rauskam, dass er da schon einige seiner wirklich eklatanten Fehlrunden oder Ausfallrunden dann zum Teil jetzt auch aufs Material zurückführt, jetzt nicht im Sinne von Schuld wegschieben, sondern einfach, dass er vielleicht auch da mit den Schlägern nicht ganz perfekt zurechtgekommen ist. Das muss er natürlich in den Griff kriegen und Rory McIlroy auf Platz 8, das kann jetzt aus meiner Sicht nicht sein, der gehört deutlich weiter nach vorne, also tu mal was bitte, Rory. Und Jon Rahm ist auf der anderen Seite auch so ein Typ, der ja, das ist für mich auch so eine lauernde Mamba, also das kann auch sein, dass er jetzt letztendlich wirklich noch durchstartet, noch mehr, als es jetzt eh schon getan hat. Ich meine, bei Jon Rahm sind wir immer noch erst in der zweiten Saison jetzt und da kann es durchaus sein, dass da 2019 vielleicht noch irgendwie ein Knoten platzt, vielleicht ein großer, großer Sieg auch noch dazukommt und dass er dann auch nochmal zumindest Top 3 wird. Also das sind so die Kandidaten, die da im Moment rumhängen. Wir haben natürlich Francesco Molinari auch zwischen Jon Rahm und Rory McIlroy im Moment auf Platz 7. Ricky Fowler ist auch unterwegs. Der ist jetzt im Moment noch nicht der Kandidat, der dann wirklich Nummer 1 verdächtig ist, weil es dazu immer dann doch noch ein bisschen fehlt, besonders bei den Großereignissen. Aber auch da könnte der Knoten mal platzen. Und auf aktuell Nummer 10, Tony Finau, das ist natürlich auch ein Spieler, der jederzeit von uns aus, glaube ich, gerne weit vorne platziert sein darf. Und ja, also wir, aber und jetzt haben wir ja Spieler, die ehemalige Nummer 1 Inhaber sind, ja noch gar nicht genannt, die das auch jederzeit wieder werden könnten. Mhm. Und Jordan Spieth, wenn der mal wieder wirklich die Kurve kriegt, dann ist der natürlich auch da vorne zu finden. Und wir haben noch nicht drüber gesprochen, was passiert, wenn Tiger mal noch mehr in Fahrt kommt. Also wird ein spannendes Jahr, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, dass Koepka und Rose sich dann irgendwann warm anziehen müssen. Die werden diesen Zweikampf an der Spitze, glaube ich, nicht unendlich weiterführen.
Ich gehe davon aus, das wird spannend im neuen Jahr und wir gucken natürlich drauf und gucken gleich auch noch hier bei unserem Ausblick auf die Saison 2019 hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de auf einige der bereits genannten Namen, Fowler, Spieth, Tiger, sie alle kommen gleich nochmal vor, wenn wir nach einer kurzen Pause dann weitermachen und dann zunächst über den neuen Schedule 2019 sprechen werden.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf, Vorausschau auf die Saison 2019. Wir sind bei unserem im Countdown von 10 auf 1 sechsten Punkt angelandet. Die Serie und wir sprechen jetzt über den neuen Schedule. Es wird sich ja einiges ändern im neuen Jahr, vor allen Dingen die Reihenfolge der Majors und im Grunde auch die Verlagerung des Golfturniergeschehens im ersten Halbjahr des neuen Jahres, vor allen Dingen in die USA. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Majors 3 von 4 tatsächlich auch in den USA stattfinden, dass zudem das Players Championship in den März vorgezogen wurde. Da wird der Fokus dann natürlich auf dem amerikanischen Kontinent liegen und auch der Fokus der großen Topspieler. Es könnte ja auch sein, dass einige Topspieler der European Tour dann komplett erstmal den Rücken zukehren. McIlroy, Stenson, vielleicht Keimer. Das ist alles in der Diskussion aktuell.
Das ist in der Diskussion. Bei McIlroy scheint es sogar sehr wahrscheinlich zu sein. Er hat ja schon erklärt, dass er da nicht bereit ist, da jetzt drüber nachzudenken, ob er in 15 Jahren dann vielleicht möglicherweise nicht als Vice-Captain oder Ryder-Cup-Captain in Frage kommt, weil er jetzt mal praktisch eine Saison nicht komplett sein soll, auf der European Tour erfüllt hat. Für Rory McIlroy, wie für viele andere, ist natürlich die PGA Tour dann der Gradmesser, dann doch. Und was heißt dann doch, ist ja völlig selbstverständlich. Und die müssen einfach schauen, dass die ihre Karriere da vorantreiben. Und das, die Doppelmitgliedschaft sowohl auf der PGA Tour als auch auf der European Tour ist natürlich wirklich kräfteraubend. Du hast natürlich viel mehr Reisen, die Energie kosten. Und mit dem neuen Schedule ist im Prinzip die erste Jahreshälfte komplett von der PGA Tour dominiert. Da wirst du relativ wenige der ganz großen Spieler, der ganz großen Aushängeschilder auf der European Tour sehen, was natürlich eine deutliche Schwächung der European Tour bedeutet. Da wird auch gutes Golf gespielt werden, aber das ist jetzt wirklich dieser Ablauf, der sehr gestrafft ist und sehr früh ins Jahr jetzt rein verlagert wurde, ist definitiv jetzt eigentlich komplett in den USA zu absolvieren. Und ich bin sehr gespannt, welcher Spieler dann letztendlich welche Ausflüge und wohin auf der European Tour macht. Das wird sich jetzt alles noch zurechtrütteln im Laufe der nächsten Monate. Ich bin mir auch sicher, dass die Spieler noch nicht komplett durch sind mit ihrem Schedule, so richtig ganz einzementiert. Die werden zum Teil wahrscheinlich auch erst mal gucken, wie das Jahr so läuft. Aber es ist tatsächlich eine der größeren Umwälzungen im Schedule. Und allein die Tatsache, dass wir eben das Players dann schon im März haben, ist ja auch schon total ungewöhnlich. Die Sortierung der Majors umzustellen, ist auch neu. Und also da haben wir schon, müssen wir uns in einigen Dingen ein bisschen umgewöhnen.
Und die Spieler natürlich auch, du hast es gesagt, die müssen sich dann auch erst ein bisschen eingrooven in diese neuen Gegebenheiten. Und dadurch, dass das Players in den März gerückt ist, das Major, das Masters weiterhin dann im April ist, ist ja auch die Zeit zwischen Players und Masters relativ kurz. Und das lässt dann eben auch Ausflüge zurück nach Europa nicht unbedingt zu. Heißt, dass sowieso ja bei den Topspielern die gesamte Konzentration dann auf den Majors liegt und die liegen ja alle insgesamt dann viel enger beieinander. Im letzten Jahr hat Francesco Molinari als First-Time-Major-Champ von sich reden gemacht und damit kommen wir zu unserem fünften Punkt. Wer folgt denn auf Molinari in diesem Jahr als First-Time-Winner? Ein paar Namen haben wir vorhin ja schon gesagt von interessanten Kandidaten. John Rahm wäre einer, der ja auch schon mehrfach richtig gut mit dabei war bei den großen Turnieren, auch wenn er so lange noch gar nicht mit von der Partie ist, aber ja auch schon Top 5s, Top 10s bei den Majors geholt hat. Oder Ricky Fowler, der ja auch immer noch dran ist, seinen allerersten Major-Titel einzufahren. Auf den gucken wir natürlich auch ganz genau und aus europäischer Sicht müssen wir auch Tommy Fleetwood im Blick haben, denn ein Major-Titel fehlt dem auch noch, obwohl der ja auch schon einiges gewonnen hat in seiner Karriere und ja auch schon bei Majors, wie zum Beispiel US Open im letzten Jahr mit der 63 in der Schlussrunde, da auch schon richtig Furore gemacht hat.
Ich glaube, Tommy Fleetwood ist tatsächlich einer der Spieler, der eigentlich mal fällig wäre. Ob er das jetzt im kommenden Jahr schon schafft, weiß ich nicht. Also das weiß natürlich sowieso keiner, aber bei ihm ist es so, dass er, glaube ich, sehr beeindruckende Leistungen, nicht zuletzt übrigens im Ryder Cup natürlich, aber auch sonst auf der PGA Tour hinterlassen hat. Also die Konkurrenz weiß jetzt schon, dass mit ihm zu rechnen ist. Ihn hätte ich jetzt nicht als allerersten auf dem Zettel, obwohl ich mich natürlich total darüber freuen würde, wenn er das 2019 jetzt schafft. John Rahm ist halt noch ein sehr, sehr wilder Junge. Und bei Majors kann sich das halt rächen, wenn die Courses entsprechend sind, dass dann riskantes Spiel unter Umständen bestraft wird, dann ist das möglicherweise eine Beeinträchtigung für ihn noch. Das ist ja letztendlich auch über Jahre vielleicht auch Rory McIlroy nachgesagt worden, dass er halt manchmal einfach also nicht sich an den Platz anpasst mit seiner Strategie, sondern versucht, dem Platz sein Spiel aufzuzwingen. Mhm. Und das ist halt, wird dann manchmal auch nicht verziehen, speziell zum Beispiel beim Masters, aber auch auf den schwierigen anderen Plätzen, die ja in der Rotation sind. Und insofern, bei John Rahm weiß ich es nicht, würde mich natürlich auch faszinieren. Ricky Fowler, da ist es langsam, sind wir schon so, wie soll ich sagen, erschöpft, das immer wieder anzumerken, dass bei ihm jetzt mal ein Major-Titel anstehen würde. Der hat ja seine Saison mit diesen ganz vielen Runner-Ups und auch tollen Platzierungen, ist auch inzwischen etwas länger hinter sich und da, also das sind alles Spieler, bei denen das jederzeit passieren kann. Bei Ricky Fowler habe ich so ein bisschen fast schon aufgegeben, aber meistens klappt es dann ja auch. Insofern jinx ich das jetzt einfach mal.
Das hat Sergio uns ja gezeigt, wie es funktionieren kann. Irgendwann klappt's.
Irgendwann klappt es.
Und wenn es da nicht klappt,
bei Fowler klappen.
Wenn es da nicht klappt, wie bei Montgomery zum Beispiel, dann eben bei den Senioren irgendwann. Aber da muss Ricky noch ein bisschen
Fowler
warten.
Aber noch so ein paar Tage von entfernt.
20 Jahre, der wird nämlich erst 30 oder ist jetzt gerade erst 30.
Ja, so ein bisschen eine lange Strecke bis dahin. Also da hat er noch einige Chancen und das wird schon irgendwann mal klappen. Meine Güte, Mensch, da muss er doch mal hinkriegen. Also das ist kann ja auch sein, dass man sich mit einem guten Start beim Players natürlich auch ein gutes Mojo für das Jahr schafft.
Insofern, hat er ja schon mal gewonnen.
Eben. Also deswegen wäre das ja für Fowler eigentlich was ihm in die Karten spielt. Also wird auf jeden Fall interessant. Das ist im Golf eben das Faszinierende, dass jetzt nicht irgendwie vier Majors, dann drei davon sowieso immer von dem einen dominierenden Spieler gewonnen werden zurzeit, sondern dass das wirklich ganz viele verschiedene Sieger sind, immer mal wieder auch Überraschungen, wie eben Francesco Molinari letztes Jahr. Diese Schlussrunde werde ich nie vergessen und insofern bin ich mir sehr sicher, dass wir auch bei den Majors im Jahr 2019 irgendeine Überraschung erleben werden.
Sind ja auch interessante Austragungsorte dann im nächsten Jahr. Gut, das Masters wie immer in Augusta, im Augusta National, das muss so sein und soll auch so sein. PGA Championship, Best Page Black, auch ein sehr interessanter Kurs. Ich glaube 2009 US Open, das letzte Mal großes Turnier da ausgetragen worden. US Open dann selber in Pebble Beach. Auch immer eine ganz tolle Atmosphäre und ein toller Platz. Und die British Open im Royal Portrush in Nordirland. Auch das natürlich sehr, sehr stark. Der Heimatkurs von Darren Clark.
Genau, also da ist es wirklich super interessant. Ich möchte übrigens auch tatsächlich nicht ausschließen, dass Tiger vielleicht da auch mal wieder angreift. Also das gehört es nicht in die Rubrik First-Time-Major-Sieger.
Du greifst außerdem voraus. Über Tiger sprechen wir natürlich auch noch. Aber vielleicht ist ja einer von den First-Timern unser Mann, den wir hier mit der Nummer 4 in unserem Countdown drinstehen haben. Cameron Champ. Ich meine, der Name, der ist schon siegerwürdig natürlich und seine Leistung, die er in diesem Jahr ja zu seinem Rookie-Beginn auf der PGA-Tour gezeigt hat, auch Sieg in Las Vegas. Also der Junge, der hat eigentlich alles, was es braucht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er sich dann auch vom Kopf her und von der Psyche her stabil weiterentwickelt, was es braucht, um irgendwann auch mal ein Major-Sieger zu werden, vor allen Dingen sein Spiel und sein Schwung. Du hast ja da nochmal genau ein paar Studien angeguckt.
Also das ist faszinierend. Er haut natürlich die Pille wirklich unfassbar weit. Und das ist also allein, wenn du den Schwung einfach nur im Ablauf siehst, ist das einer der schönsten Schwünge, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also ich bin totaler Fan. Wenn du dann mal in die Slow-Mo-Analyse gehst und dir die Einzelbestandteile von dem Schwung ansiehst, ist es halt schon sehr, sehr interessant, sowas zu analysieren. Warum kommt er dann doch immer noch eben ein paar Meter weiter als die anderen, die jetzt ja auch nicht irgendwie gar nicht wissen, wie es geht? Und das fängt halt bei ihm schon an, dass er eine unglaubliche Schulterrotation hat. Also wenn man da mal so eine Schwungaufnahme stoppt im Moment, wo du wirklich oben in Ausholbewegung bist, da siehst du, wie der in den Schultern aufgedreht ist. Das ist ungeheuer. Und das dann kombiniert damit, dass er im Abschwung einen Wahnsinns-Lag, also das Zurückfallen des Schlägers immer noch hat und den dann ganz weit nach unten ziehen kann. Also dass wirklich die Handgelenks Knickung noch da ist und fast sogar eher noch nach hinten geht, obwohl er schon beginnt, in den Durchschwung zu gehen. Das ist das, was wirklich optisch total ins Auge sticht und was ganz, 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 ganz toll natürlich ist, um dann entsprechendes Moment zu generieren im Durchschwung. Ja. Und was du auch siehst, wenn du genau hinschaust, ist, dass er die Arme relativ weit vorm Körper hat. Der hat dadurch eine unglaubliche Hebelwirkung letztendlich. Und dann, wenn wir dann im Durchschwung sind, hat er die Hände enorm weit vor dem Ball. Das ist natürlich überideal bei ihm. Und geht dann im Moment des Kontaktes, im Moment wirklich, wo er auf den Ball auftrifft, siehst du richtig, wie er mit dem rechten Fuß in den Boden reingeht, sich abdrückt. Total kraftvoll. Den linken zieht es natürlich dann hoch. Er ist ja schon in der Rotation drin. Und dadurch natürlich eine Power auf den Ball bringt. Also das ist wirklich, man merkt es meinem Tonfall an, ich bin so ein bisschen in love mit dem Golfschwung von Cameron Champ. Ich glaube aber, das ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Das ist wirklich ein toller Schwung. Soll jetzt aber, diese ausführliche Analyse soll jetzt um Gottes Willen ihn nicht darauf reduzieren, dass der nur irgendwie lange Drives rausschlagen kann, weil das allein bringt er auf der Tour überhaupt nichts. Du musst das komplette Paket haben. Sein Ballstriking ist natürlich wunderbar. Das ist alles kein Problem. Und vor allen Dingen hat er eben jetzt besonders zu Beginn der neuen Saison, also noch im Jahr 2018, hat er auch wirklich ganz, ganz tolle Putt-Leistungen gezeigt. Und das ist natürlich, also diese Kombination ist natürlich tödlich. Wenn du dir Jordan Spieth anschaust, hat er natürlich wahnsinnig fantastisch geputtet in seinem besten Jahr und kurzes Spiel gehabt und auch ein tolles Ballstriking. Aber er hatte nie dieses Paket mit einem riesen Long-Hitting. Es ist er einfach nicht. Das wird er auch nie sein. Das kann er gar nicht machen. Dazu ist der Schwung von Jordan Spieth nicht angelegt. Und wenn du dir aber jetzt überlegst, nur rein theoretisch, das ist alles im Konjunktivbereich, wenn natürlich Abschläge wie von Cameron Champ mit einem guten Ballstriking und dem kurzen Spiel von, in Anführungszeichen, wie damals Jordan Spieth kombiniert sind, ja, was soll denn dann noch schiefgehen? Also dann geht es halt nur noch drum, bringt er die Abschläge auf die Bahn? Das ist es natürlich mit einem Risiko verbunden, wenn du natürlich solche Dinger raustrümmerst, dann kann das natürlich sein, dass die mal links und rechts der Bahn liegen und das bestrafen einige Plätze. Das muss er noch lernen oder wird er halt noch ein Gefühl dafür entwickeln müssen, wie er das strategisch angeht. Aber ansonsten ist das schon einfach echt ein interessanter Newcomer und das kannst du jetzt natürlich überhaupt nicht sagen, aber ich meine, er hat die besten Grundlagen schon gelegt auf dem Weg zum Rookie des Jahres.
Aber natürlich muss er sich an einige Plätze auch erstmal gewöhnen, so zum Beispiel dann natürlich auch an die Plätze, die dann bei den Majors gespielt werden. Aber den darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und unterschätzen darf man auch unsere möglichen Grand Slam-Sieger, die den Career Slam in diesem Jahr vollenden werden. Und über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause bei unserer Jahresvorausschau hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. in deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Drei Kategorien haben wir noch bei unserer Vorausschau auf das Golfjahr 2019 und wir gucken mal, ob der Career Grand Slam denn in diesem Jahr wieder oder im neuen Jahr dann wieder fallen wird. Drei Kandidaten, die haben wir ja in der Pipeline, um diesen Career Grand Slam zu vollenden. Das sind Rory McIlroy, Phil Mickelson und Jordan Spieth. Desiree, wenn man jetzt von den 2018er Leistungen der drei ausgeht, dann kann man natürlich sagen, nee, also 2019 definitiv nicht. Und ob das überhaupt noch mal was wird, ist dann auch die große Frage. Du lachst dich kaputt. Warum?
Es erinnert mich gerade an eine Frage, die ich in einem Fußballblog beantwortet habe, die sich um den VfB gedreht hat, um die Hoffnung, die ich vor dem Hertha-Spiel wohlgemerkt hatte. Und also die Frage war, gibt es irgendwelche Hoffnung vor dem Hertha-Spiel? Und meine Antwort, die sonst bei den anderen Fragen sehr ausführlich war, war einfach nein.
Dann können wir das hier sehr kurz machen.
Gott sei Dank das Gegenteil verkehrt. Vielen Dank dafür. Aber beim Career Grand Slam müsste die Antwort genau gleich lauten. Glaube ich aber tatsächlich nicht. Ich bin jetzt mal böse und schreibe Mickelson ab.
Ja, der kann das bei den Senioren dann irgendwann mit der US Open nachholen.
Ja, also das ist irgendwie, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und ich glaube, da ist der Zug, Entschuldigung, lieber Phil, aber irgendwann auch mal abgefahren. Jordan Spieth, völlig kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ist das eine totale Nebelkerze, weil wir nicht wissen, in welcher Form er einfach ins Jahr starten wird. Das wissen wir bei McIlroy natürlich noch viel weniger. Mhm. Aber bei McIlroy habe ich das Gefühl, dass er jetzt einfach schon unglaublich fokussiert ist in der Vorbereitung auch schon. Hat sich ja unglaublich viel Zeit genommen, sich total rausgenommen aus dem Turniergeschehen. Und hat ja auch schon diese Ankündigung gemacht, sich eben aus der European Tour da zurückzuziehen und alles jetzt auf die PGA Tour auszurichten. Das heißt, der macht es ernst. Der hat also auf jeden Fall jetzt mal die Faxen dicke und will jetzt wirklich da angreifen. Der ist natürlich seit Jahren mit diesem Career Grand Slam Gewicht auf den Schultern geschlagen, dass er dann einfach zum Masters hinschlappt und dann gewinnen muss und dann eben immer diese berühmte eine Runde hat, die ihm das halt dann alles wieder versaut. Aber ich würde es einfach mal, also wenn ich irgendwas wetten müsste, würde ich sagen, McIlroy gewinnt das Masters.
Ja, da lege ich dann natürlich alles dann tatsächlich drauf aus. Vielleicht entscheidet er sich, wenn er es denn geschafft haben sollte im April, dann doch nochmal um und spielt dann nur noch European Tour, kann natürlich auch sein.
Das ist jetzt auch wieder unwahrscheinlich.
Ja, ein bisschen Unsinn für 2019 müssen wir auch mal prognostizieren. Aber Jordan Spieth oder Mickelson mit der US Open, ich glaube auch tatsächlich nicht unbedingt dran. Aber wir lassen uns natürlich gerne eines Besseren belehren dann im neuen Jahr in 2019. Im Jahr, in dem wir auch gerne mehr hören würden von Conor Moore. Und das ist unsere Nummer zwei in unserem Countdown. Conor Moore, wer ihn nicht kennen sollte, das ist dieser Stimmenimitator, der aber nicht nur die Stimmen der Golfstars perfekt drauf hat, sondern auch ihre Mimik und ihre Gestik. Du glaubst, wenn du ihn siehst und so ein bisschen die Augen zukneifst, die Stimmen hörst und auch seine Mimik und nur so das Schattenspiel seines Gesichtes, dann glaubst du tatsächlich, den ein oder anderen Golfstar leibhaftig vor dir zu haben. Conor Moore, großartige Parodien.
Ja, also auf jeden Fall. Und das ist einfach nett gemacht. Und die Golfer finden es ja auch selber wahnsinnig lustig. Also Ian Poulter ist ja eins natürlich der prominenten Opfer.
Ich klopfe mir gerade mal auf die Brust. Das hat er nämlich auch öfter in dieser Parodie gemacht.
Und der ist aber auch vom Tonfall her mega überzeichnet. Also der ist wirklich Conor Moore noch mal doppelt so schlimm wie Poulter an sich schon selbst in seiner britischen Art. Aber die finden das natürlich, ich meine, die wissen auch, es ist eine Riesenehre eigentlich, wenn du quasi berühmt genug oder interessant genug bist, um da parodiert zu werden. Es ist natürlich manchmal auch gemein. Ich meine, Baba Watson wird dann halt immer heulend dargestellt. Das ist jetzt auch nur ein sehr kleiner Aspekt von Baba Watsons Lebensleistung. Aber es ist halt einfach nett und auf den Punkt gebracht. Und speziell diese Golfer, die so ein ja, so einen Tonfall haben. Also Garcia ist ja auch so jemand, der dann so
weil dieses Lachen, dieses
genau, und dann noch das Lachen dazu. Das ist natürlich großartig und du merkst da einfach auch, dass selbst die Ryder Cup Spieler haben das ja im Team dann sogar karikiert zum Teil bei Pressekonferenzen, dass dann einer zum anderen gemacht hat und das dann aufgegriffen hat. Also insofern wird das gutiert. Also es ist überhaupt nicht schlimm, weil die sind da überhaupt nicht böse. Und das ist auch sehr liebevoll gemacht. Liebevoll nicht, also er hat ja wirklich dann praktisch nur einen Bart zum Ankleben, den hat er dann bei 5 verschiedenen Spielern dran. Egal, ob das jetzt zur Haarfarbe des Spielers passt oder nicht. Aber er schafft es halt mit ganz wenigen, ganz kleinen Accessoires, das eben so hinzukriegen, dass es dann doch passt. Und insofern, also Conor Moore, go on. Wir freuen uns immer, wenn wir da was zu lachen haben und ich hoffe, dass ihm die Golfspieler auch entsprechende Vorlagen liefern im nächsten Jahr.
Auch bei Tiger Woods beispielsweise, du brauchst eigentlich nur hören, my back is good.
Du kannst es auch gut.
Also ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, ja.
Ja, Tiger hat natürlich einen super Tonfall. Also ich meine, ich kann es von der Stimme her sicher nicht, aber wenn du dich da ein bisschen reinlebst, das stimmt wirklich. Das kommt gut hin.
Oder auch Justin Rose finde ich sowieso immer klasse. Den kann ich nicht so gut treffend hinkriegen, aber Conor Moore kann das und den solltet ihr euch unbedingt reinziehen, denn Justin Rose, der ist schon im Interview normalerweise eine Augenweide, weil wenn der einmal angepikst wird, der legt los. Und
ja, ja, und ohne Punkt und Komma. Ja? Also ich meine, okay, Glashaus, ich weiß schon, aber da hat er mir noch was voraus, glaube ich.
Aber Justin Rose darf auch gerne mal bei Nur Golf hier vorbeischauen. Also gar nichts dagegen. Nichts gegen dich, Desiree, aber der dürfte sich mit dir die Redezeit teilen.
Ich kann verstehen, dass du den lieber ohne Punkt und Komma hören würdest.
Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte ja, ihr dürft euch gerne die Redezeit teilen.
Naja, gut. Das kriegen wir hin. Wir diskutieren das aus.
Aber auf jeden Fall, Conor Moore, den wollen wir öfter hören im neuen Jahr. Und wir haben eben schon Tiger Woods nachgemacht und über Tiger Woods schon gesprochen, ihn schon anklingen lassen. Er ist natürlich unser Hauptpunkt, auf den wir uns 2019 freuen. Unser 10. von 10 Punkten in unserem Countdown. Dann die Nummer 1, Tiger Woods. Wie kann er im zweiten Jahr nach dem Comeback abschneiden? Kann er an das anknüpfen, was er zum Ausklang der letzten Saison gezeigt hat? Dieser Sieg beim Tour Championship, der ja letztlich dann alles überstrahlt hat, dieses Comeback richtig vergoldet hat. Die große Frage 2019, schnappt er sich Sam Snead? 2 Siege fehlen noch.
Kann schon passieren. Also bei Tiger würde ich jetzt nichts mehr ausschließen. Ich war letztes Jahr ja so super pessimistisch und das hat sich dann, ging voll nach hinten los. Gott sei Dank, um Gottes Willen, das ist ja für den Sport, das ist ja fantastisch. Tiger Woods ist einfach immer noch die Ikone, das ist der die Massen bewegt. Wenn du bei Turnieren gesehen hast, was da für Teilnehmer, um Gottes Willen, was da für Publikumsfelder hinter ihm dann entlanggezogen sind, wie die durchgedreht sind, das ist ja schon wieder beängstigend. Das merkst du dann an den Mitspielern von Tiger. Wenn du da im Flight mit bist und diese Menschenmassen um dich rum hast, das ist nicht lustig. Also das ist, kostet dich einige Schläge, glaube ich. Und insofern ist Tiger Woods als Zugpferd natürlich unverzichtbar. Und jeder wird ihm zugestehen, ob man ihn nun mag oder nicht. Das ist tatsächlich auch nicht mein Lieblingsspieler. Aber man muss ihm jederzeit zugestehen, dass er natürlich den Golfsport absolut im Alleingang dahin gehoben hat, wo der jetzt ist. Und die Preisgelder und alles, was jetzt im Moment auf der PGA-Tour abgeht, ist letztendlich auf sein Zutun zurückzuführen und auf seine Präsenz, auf seine Legende, die er da ja über Jahre hinweg war und auf seine Zugkraft. Und insofern ist ein Tiger Woods immer natürlich interessant auf der Tour. Jetzt haben wir nur so eine andere Situation, dass er eben nicht mehr der Dominator ist, der nach Belieben da die Konkurrenten dann stehen lässt und halt ganz alleine seine Kreise zieht, sondern er ist jetzt natürlich im Kontext eines wirklich starken Feldes um ihn herum, wo natürlich auch jeder sein persönliches Ziel dahingehend formuliert, dass er natürlich Tiger auch besiegen möchte. Mhm. Das hatten wir in einer möglichen Ausprägung eben dann tatsächlich beim Ryder Cup im Einzel, John Rahm gegen Tiger Woods, wo John Rahm, der wird es sein Leben lang nicht vergessen. Das ist, der hat selber auch gesagt, das hat ihm unglaublich viel bedeutet, da tatsächlich Tiger bezwungen zu haben. Und diese Motivation haben natürlich die Konkurrenten, die anderen auch. Und insofern ist es für Tiger Woods eine neue Situation. Das ist jetzt also nicht mehr so wie früher, dass dann nach Belieben alles für ihn läuft. Sondern er muss jetzt wirklich sich da behaupten. Aber wenn er es natürlich schafft und sich vom Spiel her, vom Körper her wirklich da noch weiter steigert und noch weiter stabilisiert. Das ist ja auch bei ihm letztendlich immer noch Work in Progress. Ich meine, im Endeffekt musste er, der spielt mit einem, jetzt übertrieben gesagt, neuen Körper. Aber es ist also, wenn du 4 Rücken-OPs hattest, dann ist dann natürlich alles irgendwie anders. Und du musst ja auch deine Muskulatur dann entsprechend anpassen. Und insofern ist Tiger auch so eine Wundertüte. Da weiß man wirklich nicht, was jetzt kommen wird im kommenden Jahr. Aber ich würde auf gar keinen Fall inzwischen mehr, das habe ich in diesem Jahr jetzt gelernt, ausschließen, dass der 1, 2, 3 Siege da einfährt. Mhm. Und wenn er die 2 hätte, dann hätte er ja Sam Snead.
Dann wäre er gleichgezogen. Bei 3 wäre er vorbeigezogen. Aber 1 wird er bei Sam Snead wahrscheinlich nie toppen können. Man soll ja nie sagen. Aber Sam Snead ist der einzige, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der einzige männliche PGA-Pro, der in seiner Karriere sogar mal ein Turnier auf der LPGA-Tour gewonnen hat.
Nee, das wusste ich nicht. Die Story musst du erzählen. Finde ich ja total klasse. Anfang, wie ist das denn zustande gekommen?
Anfang der 60er war das. 1961 und 62 hat Sam Snead bei einem Einladungsturnier der LPGA-Tour teilgenommen. Das sogenannte Royal Poinciana Plaza Invitational. Ein sehr kleines Feld bei beiden Turnieren gewesen. Snead, der war 61 schon mit dabei. Da war er am Ende Dritter. Dann durfte er 1962 nochmal antreten. Da war das Feld dann noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, beim ersten Start waren es 24 Spieler, also 23 Frauen plus Snead, und beim 24. oder beim 62er Turnier, da waren dann 15 Spieler insgesamt nur im Feld, 14 Spielerinnen und Sam Snead, und da hat er dann 62 gewonnen. 5 Schläge Vorsprung vor dem reinen Frauenfeld, 4 Runden wurden da gespielt an 2 Tagen, also der musste sich dann auch richtig anstrengen, aber das hat er Tiger Woods voraus, wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit.
Wahrscheinlich ja, wobei ich mir jetzt die Frage stelle. Ich meine, wir haben jetzt die umgekehrte Situation mit Lexi Thompson als einzige Dame in einem PGA-Tour-Feld. Wir hatten ja jetzt das Shootout in Tiburon. Und da muss ja Lexi dann von den Herrenabschlägen spielen. Dann frage ich mich natürlich, ob Sam Snead damals von den Damenabschlägen spielen durfte.
Das ist nicht wirklich verbrieft, beziehungsweise ich habe es nicht rausfinden können. Das hat mich natürlich auch umgetrieben,
auch schwierig, glaube ich,
Frage. Jetzt. Aber das können wir nochmal gucken, ob wir das irgendwie noch rauskriegen. Aber auf jeden Fall, wenn wir über Lexi Thompson auf der PGA-Tour beziehungsweise bei diesem Team-Event sprechen, dann können wir auch sagen, dass Tiger Woods da ja auch ein bisschen zugeguckt hat und dann auch vor allen Dingen dem guten Harold Warner, dem Dritten, so leicht einen mitgegeben hatte. Warner der Dritte spielte ja mit Bubba Watson zusammen in einem Flight, und da hatte Tiger Bubba eine SMS geschickt und gesagt, sag mal, kann das sein, dass Harold von der Frau da ausgedrived wurde?
Von der Frau da.
Ja, er hat es ein bisschen anders ausgedrückt.
Frauen treffen ab und an mal Golfbälle. Und also bei mir ist es jetzt so, dass ich ja durchaus wenigstens von den Damenabschlägen spielen darf und jetzt nicht von den Herrenabschlägen. Wobei es auch Herren gibt, ganz ehrlich, die ich auch von den Herrenabschlägen ausdriven würde. No offense, please.
Mich zum Beispiel.
Bitte?
Mich zum Beispiel.
Möglicherweise.
Ja, ganz sicher.
Nein, aber es ist einfach, ist immer wieder schön, wie das ist das Klischee, mit dem ich am meisten konfrontiert bin und was am allermeisten irgendwie nervt. Ich nehme es inzwischen mit Humor. Das ist dieses völlig fassungslose, die hat dich jetzt ausgedrived. Das ist so, wo ich mir denke, ja, und es gibt auch weitere und weniger weite Herren untereinander, da ist das nie ein Thema. Und wenn dann der Dame mal einen ordentlichen Abschlag hat, was jetzt in meinem Fall glücklicherweise der Fall ist, dann wirst du jedes Mal, wird es kommentiert, dass man da weiter war. Und liebe Herren, wenn man mir das sagt, dann werden die nicht kürzer, weil dann deckt es meinen kompetitiven Instinkt, und dann haue ich erst recht drauf.
Aber bei den Herren wird wahrscheinlich etwas kürzer, wenn man da länger ist. You know what I mean.
Oh mein Gott, ja, wie auch immer. Also jedenfalls ist es immer natürlich der Kampf der Geschlechter, das kennen wir ja in so vielen Zusammenhängen. Ja, kommen wir zurück zu Tiger Woods. Kurve. Und ich bin sehr gespannt bei ihm, auch komplette Wundertüte. Ich schließe nichts aus, dass der 3 Siege einfährt, ich schließe nicht aus, dass er ein Major gewinnt. Ich möchte es fast nicht in den Mund nehmen, aber es kann natürlich auch jederzeit einfach sein, dass er sich irgendwas zuzieht und dann womöglich wieder ein bisschen ausfällt. Also das möchte ich nicht beschreien und auf gar keinen Fall herbeireden. Das wäre sehr schade. Ich freue mich auf eine Saison mit Tiger Woods und hoffe mal, dass wir die in wirklich kompletter gesundheitlicher Form von ihm erleben können.
Definitiv. Wir wollen nur die beste Leistung von allen Golfern, die bestmögliche Leistung sehen, und dann wissen wir nämlich, dass wir ein wirklich spannendes, tolles, hochklassiges Golfjahr 2019 vor uns haben, was wir auf jeden Fall begleiten werden hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de, dann auch im neuen Jahr wieder in alter Frische, alter Stärke, gleichem Umfang, vielleicht mit ein paar Änderungen, aber das werden wir dann alles zu gegebener Zeit dann noch euch mitteilen, beziehungsweise ihr werdet es hören als Podcast bei uns auf meinsportpodcast.de. Schaut einfach in unsere Feeds rein, abonniert am besten unseren Nur Golf Feed, unseren Golf Feed auf meinsportpodcast.de oder bei iTunes und dann seid ihr mit dem Podcatcher eurer Wahl immer auf der sicheren Seite, kriegt alle Folgen sofort, wenn sie veröffentlicht werden, auf euer Endgerät und seid golferisch immer auf dem Laufenden. Kommt gut ins neue Jahr, Desiree, du natürlich auch. Vielen Dank für 2018.
Ja, vielen Dank. Der hat großen Spaß gemacht und bleibt zu hoffen, dass es unseren Zuhörern natürlich auch viel Spaß gemacht hat und auch weiterhin Spaß machen wird.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.